Was mit Reisen? Das erste Reiseradio für Profis im Internet. Heute für Sie am Mikrofon
Jürgen Drensek, der jetzt ja gerade mit einem Blick auf den Nachrichtenticker nicht allzu überrascht ist, dass das Auswärtige Amt nun vor Reisen nach Libyen warnt, was zumindest die touristische Industrie nicht besonders berühren dürfte. Schon mehr die Diskrepanz zwischen der offiziell vom Auswärtigen Amt bestätigten Ruhe an den touristischen Orten in Tunesien und Ägypten und der quer durch die Parteien im Tourismusausschuss des Deutschen Bundestages geäußerten Meinung, auf keinen Fall jetzt nach Ägypten fahren zu wollen. Ja, liebe Fachpolitiker, wenn ihr als privater Hans Fliegenschiss gefragt werdet, dann könnt ihr ja Unsinn reden, so viel ihr wollt. Aber die touristische Industrie hat schon einen Anspruch darauf, dass das höchste für sie zuständige politische Gremium nicht seit Wochen nur noch mit Dumpfbackengequatsche auf sich aufmerksam macht. Das musste ich jetzt auch mal loswerden. Diese Woche im Reiseradio geht es vordergründig um zwei touristische Produkte. Ein großes, nämlich das Urlaubsland Frankreich, und ein kleines, spezielles, die Fluglinie Air New Zealand. Nicht wirklich vergleichbar. Aber wir kümmern uns auch weniger um das Produkt, ob es jetzt schön, günstig, lohnenswert oder was auch immer ist, sondern um die Art, wie es werbend nach außen angepriesen wird. Auf der einen Seite haben wir da eine klassische Sisyphusarbeit eines klassischen Fremdenverkehrsamtes. Und da haben die Franzosen es ja ähnlich schwer wie ihre Kolleginnen und Kollegen von der DZT. Sie müssen ein ganzes Land mit zig Regionen und zig kleinen Highlights werbend präsentieren. Natürlich absolut neutral und gleichberechtigt, denn da wachen die Kleinstfürsten schon sehr eifersüchtig drauf. Das Ergebnis leider ziemlich langweilig, wenn man es sehr höflich formulieren möchte. In dieser Situation befindet sich seit Jahren Thomas Schmidt, der Frankreichs PR für Deutschland verantwortet. Da braucht man unerschütterliche Zuversicht, die er im Gespräch mit dem Reiseradio auch tapfer beibehielt. Auf der anderen Seite gibt es so eine neue Art von Guerilla-PR auch im Tourismus. Aktionen, die sich nicht mehr in Prospekten und wohlformulierten Pressemitteilungen erschöpfen. Da werden Aktionen entwickelt und Events, die quasi über die Hintertür für ein Urlaubsprodukt werben. Über manches hatten wir im Reiseradio auch schon berichtet, wie die Frikandelljagd der Holländer oder den Einjahrestraumjob der Queensländer. Diese Woche gibt es Sand satt in Frankfurt und Düsseldorf, mollig warm temperiert und mit allerlei Schabernack dekoriert im Zeichen Neuseelands. Da herrscht nämlich jetzt kuscheliger Sommer. Marina Noble muss nun mit ihrer Agentur dieses eigentliche Nicht-Ereignis zum Entertainment erklären und in die Medien bringen. Auf das auch ein brosamen Werbung für den Initiator Air New Zealand abfällt. Das geht nun gar nicht mehr allein über die klassischen Kanäle, sondern nur noch zusammen mit neuen Medien. Über die Strategie mit einem Glascontainer voller Sand gleich auch mehr im Gespräch. Karl Born? Ja, mein Lieblingsprofessor holt sich gerade auf Lanzarote, was natürlich kein Grund ist, dass wir uns nicht am Sonntagabend über die touristische Welt lästernd austauschen. Vom Tourismusausschuss mit seiner beeindruckenden Intellektualität in puncto Ägypten, über Reiseveranstalter in absolute Krisengebiete bis hin zu Mäusen in der Flugsicherheit reicht das Spektrum so unkonventionell, wie Sie es ja jede Woche erwarten können. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
Thank you.
Jeden Tag brandet eine Flut von Pressemeldungen auf die redaktionellen Schreibtisch. Und ich möchte jetzt gar nicht gemein sein zur geschätzten PR-Branche, wenn ich festhalte, dass wahrscheinlich 90% von diesen Texten die Halbwertzeit von 5 Sekunden nicht überstehen im elektronischen Posteingang, bevor unbarmherzig nach dem Lesen der Betreffzeile die Löschtaste gedrückt wird. Das ist sicher nicht gerecht. Bei vielen tollen touristischen Produkten, die sich tolle Menschen ausgedacht haben, aber journalistische Kriterien sind eben manchmal auch schwer zu verstehen. Nutzwert, Service, Spannung, Spaß, Verführung, am besten alles zusammen und dann noch mit einer Story, bei der man Interesse beim Mediennutzer vermutet. Das ist ein Überraschungsei, ganz sicher. Da hatte es die Urlaubsbranche nicht leicht bei ihrem Überangebot an netten Nichtigkeiten. Und vielleicht erleben wir deshalb auch immer mehr Events und Aktionen, die in ihrer manchmal liebenswerten Absurdität nach Aufmerksamkeit gieren. Sie sind der Kontrapunkt zur klassischen Kellerarbeit der Pressearbeit. Beides stellen wir heute vor im Reiseradio-Top-Thema. Zunächst mal den Versuch der Air New Zealand, sich ins Bewusstsein deutscher Urlauber zu bringen, die nach Neuseeland möchten. Aber da man ja gar nicht von Deutschland überhaupt direkt fliegt, ist das schon eine dreckige Aufgabe.
Unser Top-Thema heute: Ready for Takeoff.
Ja, liebe Zuhörer, wenn die Wetterfrösche recht haben, dann steht uns ja eine ganz kalte Woche bevor. Aber trotzdem könnte man in Frankfurt und in Düsseldorf barfuß bei 25 Grad im warmen Sand herumlaufen, sich beim ungelenken Hula-Hoop lächerlich machen oder Beachtennis spielen. Montag und Dienstag vor der Konstablerwache. Donnerstag und Freitag vor dem Düsseldorfer Hauptbahnhof. Passt ja bei den angekündigten Bahnstreiks. Ich bin jetzt aber mit Marina Noble verbunden, Chefin der gleichnamigen Kommunikationsagentur, die ihre Aktion jetzt auf Sand baut. Grüße Sie, Frau Noble. Was hat das denn mit dieser Schnapsidee auf sich?
Hallo Herr Trenzig, guten Morgen. Schnapsidee, weiß ich nicht, Sonnenidee, Sommeridee. Ist es, wir bringen die nächste Woche für Air New Zealand den Sommer nach Deutschland. Heute Morgen hat es hier noch geschneit, also denke ich, kann jeder so ein bisschen sommerliche Gefühle vertragen. Und die Aktion nennt sich Stadtstrand. Wie Sie sagten, es ist ein Strand, der mitten in die Städte von Frankfurt und von Düsseldorf kommt. Das ist ein großer Glascontainer, 3x6 Meter in Größe, der mit Sand ausgelegt ist. Immerhin 2 Tonnen Sand, die in diesem Container sind. Und es ist die Gelegenheit für die Frankfurter und die Düsseldorfer, ein bisschen Sommerfeeling zu spüren, weil eben gerade jetzt auf der südlichen Halbkugel Sommer ist, so wie in Neuseeland.
Mhm. Gut, also das kann ich jetzt noch irgendwo nachvollziehen, aber mein Kontakt zu PR-Leuten, die besteht eigentlich größtenteils darin, unter ihren PR-Meldungen nicht begraben zu werden. Das sind ungefähr so 200 mindestens pro Tag, die alle um Aufmerksamkeit gieren. Ich dachte, sie kommen zu gar nichts anderem mehr, als am Computer die neue Bank vor einem Hotel zu loben und zu preisen.
Ja, PR, Public Relations steht ja oder heißt ja öffentliche Beziehung zur Öffentlichkeit, und da ist Medienarbeit nur ein Instrument. Ja, es ist unsere Aufgabe als PR-Agentur, Pressemitteilungen zu schreiben oder Pressereisen zu organisieren, aber diese Medienarbeit ist nur ein Instrument, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Dazu gehören genauso Events, Publikationen, Social Media und solche integrierten Kampagnen wie jetzt der Stadtstrand für die Air New Zealand, der verschiedenste Elemente vereint und verschiedenste Ziele damit auch erreicht.
Naja, aber nun sind Sie ja wahrscheinlich Fachfrau für schöne Texte, aber Ihre Detailkenntnis, zum Beispiel 2 Tonnen Sand hin und her zu karren, dürfte doch beschränkt sein. Oder muss ein PR-Mensch heute nicht ähnlich jetzt heute wie ein Journalist die eierlegende Wollmilchsau sein?
Da gehört es wie bei einem guten Journalisten auch dazu, die Kontakte zu haben und richtig dieses große Projekt stemmen wir nicht allein. Sie haben recht, der Container ist eine wirklich sehr diffizile Sache, ist ja überbreite auch erfordert Spezialtransporter, die den Container aufstellen. Wir haben ein Netzwerk an Partnern gebildet, damit dieses integrierte Projekt steigt. Dazu gehört eine Eventagentur, die für die ganze Logistik verantwortlich ist. Das trägt natürlich auch Air New Zealand selbst sehr viel mit dabei. Wir haben für den Bereich Social Media, der ja auch eine starke Komponente ist, einen Sparring-Partner und einen Support-Partner. Das erfordert das Zusammenspiel von sehr vielen Spezialisten, die von uns koordiniert werden.
Mein Gott, was für ein Aufwand. Kommt der Sand eigentlich aus Neuseeland und wurde von Air New Zealand als Übergepäck einfach mit hergebracht? Und was hat denn die Fluglinie davon?
Der Sand kommt nicht aus Neuseeland und ich glaube, das wäre auch unter Umweltaspekten wirklich nicht das Ideale. Air New Zealand ist als grüne Airline bekannt, war ja zum Beispiel auch eine der ersten, die einen Testflug mit Biotreibstoff durchgeführt haben. Mhm. Nein, was hat Air New Zealand davon? Air New Zealand ist bekannt und hat ja einen guten Ruf bei vielen, aber es ist unser Ziel, Air New Zealand aktuell in das Bewusstsein der Verbraucher zu rücken. Jetzt ist ein sehr guter Zeitpunkt dafür, denn Sie wissen vielleicht, dass die Air New Zealand auf ihren neuen Boeing 777-300 ein neues Produkt einführt. Dieses fliegt ab Anfang April auch auf der Strecke London-Los Angeles. Das ist ja der Weg, den ein Teil der deutschen Reisenden nach Neuseeland auch nehmen. Da gibt es ja dann eine Sky Couch, die es zum ersten Mal ermöglicht, auch in der Economy-Klasse flach zu liegen. Das ist eine neue Oberfläche.
Wenn man PR-Leuten die Möglichkeit gibt, dann versuchen sie immer noch irgendwie eine Botschaft hinterherzubringen.
Also, abgesehen. Das ist eine der Botschaften, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, eben hier in New Zealand hier in die Öffentlichkeit stärker zu rücken. Und sicherlich auch, in New Zealand ist ja ein sogenannter Offline-Carrier hier, ist eine ganz starke Botschaft, dass Deutschland ein sehr wichtiger Markt für die Air New Zealand ist und man so eine groß angelegte Aktion, wie der Stadtstrand ist, nach Deutschland bringt.
Also abgesehen mal von der kuscheligen Couch in der Economy Class, es ist ja ein sehr teures Urlaubsziel, weil es weit entfernt ist. Jetzt nehmen Sie jetzt hier eine teure Aktion und knallen die einfach so hin auf die Straße, wo Leute vorbeilaufen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt die klassischen Neuseeland-Urlauber sind. Normalerweise wird für jede Kampagne immer so eine ganz ausgefeilte Zielgruppenanalyse vorgenommen.
Gut, für Air New Zealand und für Neuseeland an sich ist sicherlich schon die Zielgruppe auch breiter. Die reicht ja von Backpackern bis hin zu gut verdienenden Paaren oder auch Familien, die die Insel dann mit dem Camper oder von guten Hotels aus erkunden. Wir gehen in die großen Städte, die keine Strände haben und die zum jetzigen Zeitpunkt sicherlich auch dieses Sommerfeeling sehr gut mögen. Was sagten Sie gerade zur Kampagne? Es ist eine breit angelegte Kampagne, die neben den direkten Ansprache von Konsumenten natürlich auch die klassische Medienarbeit umfasst. Und wir haben eine sehr starke Social-Media-Komponente. Im Stadtstrand werden Fotos der Teilnehmer gemacht. Diese werden auf Facebook hochgeladen, wo dann die Teilnehmer schon innerhalb von wenigen Stunden ihr Foto sehen können, downloaden können oder mit ihren Freunden auch
teilen. Das muss ja wunderbar aussehen, wenn ich da mit dem dicken Schal und der Pelzkappe dann auf so einem Strand stehe und neben mir irgendwelche Bikini-Schönheiten herumlaufen.
Ja, das ist ja gerade aber das Schöne. Sie haben eben keinen dicken Mantel an, sondern Sie können Ihren Mantel ausziehen. Sie können in diese molligen 25 Grad Wärme hineingehen. Sie können im Sand buddeln. Sie können dort Preise gewinnen, sogar eine Reise nach Neuseeland pro Stadt und einfach in Frankfurt und in Düsseldorf ein bisschen Sommerfeeling mitten im Winter genießen.
Und wage ich trotzdem mal zu behaupten, Abdrucke wird es eher im Lokalen geben, als Schnurre so am Rande in Reiseteilen. Also da, wo der Urlauber wahrscheinlich am ehesten nach Informationen sucht, dürfte das wohl kaum stattfinden.
Es ist richtig, dass unsere Zielgruppe von den Medien her über die Reisejournalisten hinausreicht. Ja, für die Lokalmedien ist es ein Thema. Oder wir werden auch einen Fernsehsender haben, der seinen Wetterbericht von unserem Stadtstrand aus sendet. Für die Reisemedien könnte ich mir durchaus auch unter dem Aspekt, welche Aktionen fahren, Airlines oder andere touristische Organisationen dies vorstellen. Da sind wir bei dem Thema, welche Kleider hat das Thema Reise an. Da kommt durchaus auch dieser Aspekt Marketing, Aktionen, könnte da durchaus auch mit reinkommen.
Bleibt überhaupt die Frage, wo der Urlauber überhaupt noch seine Informationen sucht. Sie sind ja auch emsig dabei bei Twitter und Facebook und Co., haben Sie gerade eben schon öfter erwähnt. Werden das die Kanäle der Zukunft sein, um sich über ein Urlaubsziel zu informieren?
Das sind sicherlich Kanäle schon heute und werden es sicherlich vermehrt auch in der Zukunft sein. Dort erfahre ich die Empfehlungen meiner Freunde und denen, das zeigen die Untersuchungen, schenkt der Nutzer mehr Glaube als das, was er irgendwo in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht. Ich denke, heutzutage, um meine Zielgruppe zu erreichen, muss ich alle Kanäle nutzen. Ich denke, es ist sicherlich auch ein Thema für Journalisten, zu schauen, wie nutzen Sie Social-Media-Kanäle und für die Verlage, wie können Sie weiterhin sich neben den Social-Media-Kanälen behaupten.
Mhm. Gut, ich bin natürlich etwas depressiv, jetzt, dass Sie gerade gesagt hatten, Leute glauben ihren Freunden mehr als klassischen Reisejournalisten, aber nehmen wir das einfach mal so hin. Sie schnappen sich jetzt mal Ihr Sandeimerchen und die Förmchen und gehen dann schon mal Probe Sandburg bauen und aufpassen, auf neuseeländischem Sand braucht man einen Sonnenschutzfaktor 50, also zumindest auf dem echten Sand, am echten Ort.
Den Sonnenschutzfaktor brauchen Sie in Frankfurt und Düsseldorf nicht. Aber ja, richtig, ich freue mich auf die 25 Grad.
Okay, dann viel Spaß dabei. Tschüssi.
Dankeschön.
Thomas Schmidt Ähnliches vorhätte, dann müsste er vielleicht Bungee-Jumping von einem Nachbau-Eiffelturm machen, der auf Tournee geht über die deutschen Marktplätze. Sowas macht das französische Fremdenverkehrsamt natürlich nicht. Die DZT stellt sich ja auch nicht in Disney World vor Cinderellas Castle und gibt Nachhilfe in Neuschwanstein. Die Franzosen machen, nicht unklug, im direkten Vorfeld der ITB ihre eigene PR-Tournee. In der Hoffnung, noch vor der Messe Flutwelle journalistisches Gehör zu finden. Ist Ihnen geglückt, sonst würden wir jetzt nicht drüber sprechen. Allerdings, woran Sie sich nach den beiden Gesprächen mehr erinnern? An die Sandbox? Oder das touristische Rennerprodukt, das uns Thomas Schmidt gleich verrät?
Was mit Reisen tut, dann kann er was erzählen.
Thomas Schmidt, Sie verantworten seit Jahren die Werbung für Frankreich in Deutschland. Nun ist man in Deutschland momentan so unglaublich stolz. Man ist das Land mit den höchsten Steigerungsraten an ausländischen Touristen in Europa, über 40% in 10 Jahren. Macht man sich jetzt langsam Sorgen in Frankreich? Leichte Panik auf der Stirn?
Frankreich ist ein Land, was durch die Vielfalt glänzt. Wir haben so viele Events, wir haben so viele Landschaften, dass wir eigentlich jedes Jahr wieder ganz spannende Dinge aus der Kiste holen können, die uns ins Gespräch bringen. Ne? Also ich denke jetzt, letztes Jahr hatten wir ein Museum in Metz, was Tausende von Besuchern hat, was viel von sich hat reden lassen. Dieses Jahr haben wir Jubiläen wie 1500 Jahre Normandie und eine ganze Region, die von Veranstaltungen nur so wimmelt. Also ich denke mal, Frankreich hat durch die Vielfalt so viel zu bieten, dass man eher eine Struktur finden muss. Wie biete ich diese Vielfalt dem Kunden an?
Gut, auf die Struktur kommen wir gleich noch zu sprechen. Und jetzt muss ich natürlich ein bisschen bösartig sagen, das sind ganz spannende Dinge. Und tausende Besucher in einem Museum, Millionen Besucher kommen nach Berlin. Und das ist das, was die DZT-Werber immer im Ausland hören. Deutschland sei so spannend, weil sich so viel verändert. Und ist Frankreich seit jeher wunderschön? Ist das jetzt vielleicht der Fluch der Schönheit, dass man nicht mehr so interessant ist?
Ich denke, wir sind auf dem Wege, unsere Klientel zu verändern. Wir haben eine klassische Klientel. Wir haben eine Klientel, die sehr kultiviert ist, die an Gastronomie und an Wein absolut interessiert ist. Diese Klientel müssen wir unbedingt behalten, weil sie trägt uns. Wir haben eine Klientel, die auch für Städtetourismus ist. Und da können wir zum Beispiel ansetzen, beim Städtetourismus eher noch als woanders junge Leute zu faszinieren. Wir haben Städte, die vielleicht nicht so im Gespräch sind wie Berlin, aber wir haben Städte, die ausgesprochen ein kulturelles Angebot verbinden mit sportlichen und jungen Aktivitäten. Wir haben bei Atout France einen Verband der französischen Städte, die durchaus sich auf Fahrradrouten spezialisiert haben. Das heißt, in sehr, sehr vielen französischen Städten findet man Führungen für Fahrradtouren, also eine Stadt aktiv erleben. Dadurch wollen wir natürlich auch eine jüngere Klientel anziehen.
Man kann sich mir vorstellen, also bei der wohlhabende Genießer, das ist eine relativ einfache Zielgruppe, der freut sich auch jedes Jahr aufs Neue. Aber so der unternehmenslustige Abenteurer, der erwartet natürlich auch einen ganz neuen Esprit in der Werbung, der erwartet ganz neue Thrills und Abenteuer, die natürlich erstmal geschaffen werden müssen. Der Tourismus ist ja ein bisschen konservativ in seiner ganzen Werbung.
Nicht unbedingt. Also ich denke, man kann sich da natürlich konzentrieren auf Angebote, wo man sicher ist, die Klientel zu überzeugen. Wir haben pulsierende Städte wie Bordeaux, wie Marseille, wie Lyon, wie Montpellier, junge Städte, junge alte Städte, also alte Städte mit einem jungen Potenzial, da geht man gerne aus, da erlebt man etwas und ich denke, wenn wir da ansetzen und die nach vorne bringen und es lohnt sich, weil viele davon, ich denke nur an Bordeaux, haben ihr Gesicht in den letzten Jahren verändert. Montpellier ist viel, viel mehr ins Gespräch gekommen durch die Ryanair-Anbindung und wir setzen darauf, dass diese Städte Universitäten haben, ein sehr junges Publikum haben, was wir vermarkten wollen.
Und das junge Publikum ja wahrscheinlich auch ganz hilfreich, denn Frankreich als direkter Nachbar von Deutschland hatte ja trotzdem so eine Schrankenwirkung. Und diese Schrankenwirkung war die Sprache. Weil man immer dachte, die Franzosen, das sind solche Sprachmuffel und da kann ich mich nicht verständigen.
Das kommt jetzt drauf an, in welchen Zusammenhängen was sieht. Es gibt sicherlich noch dieses Vorurteil, es gibt auch diese Ängste bei einer gewissen Klientel. Aber wir waren ja gerade beim Thema, wie erweitern wir unsere Klientel. Ich denke mal, der Durchschnittsfranzose und zumal der im Tourismus spricht ein ganz klares Englisch und der Durchschnittstourist kann sich in Frankreich mit ein bisschen Englisch, so wie in anderen Ländern auch, wo Englisch gesprochen wird, wunderbar zurechtfinden. Es gibt natürlich noch Regionen wie das Elsass, in dem Deutsch gesprochen wird, aber wie gesagt, das ist eine Geschichte für die klassische Klientel, die so allmählich nicht mehr mitredet.
bist du so lange jetzt geärgert und immer Frankreich madig gemacht. Nun sagen Sie doch mal, was ist so der größte Schatz von Frankreich? Das dürfen Sie einfach mal ein bisschen lobhudeln.
Na, ich werde jetzt mal ganz konkret. Wir haben eine Höhle entdeckt in Frankreich, die Höhle von Chauvet. Das ist also mindestens so hochgradig wie Altamira in Spanien und Lascaux in Frankreich. Diese Höhle wird kandidieren für das UNESCO-Kulturerbe. Ich nehme bewusst wieder so etwas, weil das einfach Frankreich auszeichnet.
Wen kriegt man eine Höhle?
Lascaux zieht Tausende von Touristen an und Chauvet wird es auch tun. Das ist einfach etwas mitten in Frankreich, was Tausende Besucher heranholen will. Wenn schon gar Herr Werner Herzog einen Film über die Höhle von Chauvet dreht und auf der Berlinale vorführt, dann können Sie sicher sein, dass der eine oder andere auch wissen will, wo diese Höhle denn in Frankreich liegt.
Gut, das werden wir nun feststellen, die Höhle. Nun haben wir die Präsentation der Region erlebt hier. Jeder hat was, jeder hat tausende kleine Feste und Jubiläen und das ist eigentlich so das Problem aller Tourismuswerber. Es sind so viele Kleinigkeiten. Die Frage ist nur, reist man wegen der Kleinigkeiten oder nimmt man sie einfach mit, weil man eh schon da ist?
Frankreich ist ein Land, was sehr bekannt ist und man sucht die kleinen Geschichten am Rande. Man sucht Menschen, die mediativ sind, die was zu erzählen haben, möglichst in deutscher Sprache oder in Englisch oder Niederländisch vielleicht. Man sucht die kleinen Geschichten am Wegesrand, die eine Fahrradtour spannend machen, die eine Wanderung spannend machen. Man sucht kulturelle Anlässe, wir haben schon über einige gesprochen. Und die kleinen Geschichten werden dann durch die Verarbeitung, durch professionelle Journalisten ganz groß. Und das, Sie wissen es genau, die kleinen Anekdoten, die kleinen Geschichten sind die, die ein Land liebenswert machen und die Lust, dahin zu fahren, steigern.
Aber haben nicht Tourismuswerber trotzdem manchmal das Gefühl, die Sinnfrage zu stellen nach dem Motto, ob wir was tun oder nicht, die Gäste kommen oder auch nicht?
Die Sinnfrage kann man sich immer wieder neu stellen. Aber wir sind sehr stolz darauf, dass wir im Gegensatz zu manchen anderen Ländern in der Lage sind, unsere Regionen zu föderieren. Das heißt, so unterschiedlich die französischen Regionen sind, es gelingt ihnen, nach außen hin gemeinsam aufzutreten. Wir zeigen, Atout France zeigt, ein Frankreich der unterschiedlichsten Regionen in einem Land auf dem Hexagon mit unterschiedlichen Geschichten und gemeinsamen Bestrebungen, Touristen in dieses wunderschöne Land zu ziehen.
Jetzt dürfen Sie mal ganz politisch unkorrekt sein und dürfen sagen, wo ist Ihr absoluter Lieblingsplatz? Und wehe, Sie sagen jetzt die Höhle.
Ich habe natürlich verschiedene Lieblingsplätze. Meine Lieblingsplätze sind immer da, wo ich Menschen begegne, die über die diese Leidenschaft für Frankreich mit mir teilen. Das kann in der Normandie sein, das kann im Elsass sein, das kann in der Riviera sein. Es sind die Menschen, es sind die Franzosen, die mich faszinieren und die sind halt in Frankreich zu Hause.
Und was müsste man sich 2011 unbedingt anschauen? Jetzt sagen Sie nicht die Höhle.
Na, ich bin ein Mensch, der mit Kultur die Menschen anziehen will. Also ich würde sagen, 2011 könnten Sie das Champagner trinken, was ja eine angenehme Tätigkeit in Frankreich ist, verbinden mit einem Kulturevent auf den Spuren zum Beispiel von Renoir wandeln. Und Sie könnten eine Champagnerkellerei besuchen, die kein Mensch kennt, nämlich nicht die großen Häuser. Champagne Drapier, das ist mein absoluter Geheimtipp.
Und ansonsten essen, bis der Hosenknopf platzt. Man kann es jetzt ohne schlechtes Gewissen, denn es ist ja UNESCO-Weltkulturerbe geworden.
Es geht nicht ums Essen, bis das der Hosenknopf platzt. Im Gegenteil, es geht um die Esskultur. Ich denke, man hat anerkannt, dass die Franzosen gesellschaftliches Begegnen rund ums Essen beherrschen wie keine andere Nation und es geht da nicht um einzelne Gerichte. Ich denke, das wird eine schöne Sache, dieses Gastronomiefest, was der französische Tourismusminister für September ins Leben gerufen hat. Und es ist eigentlich immer der Traum aller Touristen, mal inmitten von Franzosen an einem ländlichen Essen teilzunehmen, wo wirklich das Leben spricht, das Leben pulsiert. Ich denke, das ist ein Traum in Frankreich.
War das der Grund, warum Sie für Frankreich gearbeitet haben als Deutsche, weil Sie immer so gut essen können auf Dienstreisen?
Nein, ich denke überhaupt nicht. Der Grund, warum ich für Frankreich arbeite, den habe ich schon genannt. Das ist die Liebe zu den Franzosen und der französischen Sprache, die mich seit meiner Kindheit begleitet.
Das sagen wir noch schön, es macht Spaß, in Frankreich Urlaub zu machen.
Ça fait plaisir de passer ses vacances en France. Merci.
Vielleicht können Sie sich ja nach den beiden tapferen PR-Experten trotzdem immer noch nicht entscheiden, wem Sie eher folgen möchten, dem Herrn der Ringe nach Neuseeland oder der Rangie-Verführung beim Gourmet-Nachbarn Frankreich. Manchmal sind es ja auch eher profane Momente, die zu einer Urlaubsbuchung führen. Wie bei meinem Kollegen Rolf Nöckel von der Westdeutschen Zeitung.
Richtung Reise und dann immer geradeaus. Kleine Hörstücke aus aller Welt. Salza. Gestern hatte ich echte Zweifel, ob mein Schatz mich noch liebt. Und das kam so. Zum ersten Mal trug ich im Haus diese neumodischen Gesundheitssandalen, die sie mir extra im Sanitätshandel gekauft hatte. Weil die so angenehm anschmiegsam sein sollen, wie die Werbung versprach, prompt stürzte ich die Kellertreppe hinunter. Da lag ich nun, zwischen Wäsche und Weinregal, wimmernd vor Schmerz und mit einem rechten Knöchel, der in rasantem Tempo dick und dicker wurde. Die Hilferufe eines leidenden Mannes hatten keine Chance. Aus dem Wohnzimmer dudelten laute karibische Klänge in die Unterwelt hinab. Im Fernsehen lief eine Reportage über einen Tanzkurs auf Kuba. Es war eine lange Reportage. Geschlagene 22 Minuten dauerte es, bis ich meine Liebste endlich fragte, ja, wo bleibt er denn? 22 Minuten. Stinksauer war ich, und ich hatte noch nicht einmal einen Korkenzieher in der Tasche. Später wurde zu allerliebsten Worten und ganz sanft ein Salbenverband angelegt. Da ging's mir etwas besser. Jedenfalls war die akute Lebensgefahr gebannt. Heute werde ich ins Reisebüro humpeln und eine Woche Havanna buchen. Salza hautnah, verspricht der Fernreisekatalog. Meinen Schatz nehme ich mit. Aber die Gesundheitslatschen, die bleiben im Keller.
Urlaub ist Abenteuer, denkt sich der Schweizer Reiseveranstalter Babel Travel und bietet Afghanistan genauso an wie den Irak, Somalia oder den Sudan. Das sind sicher keine Rundreisen für sensible Naturen und man sollte gut versichert sein. Aber es ist so schön unsinnig, dass es ebenfalls die Hürde geschafft hat ins Reiseradio zu meinem Lieblingsprofessor Karl Born. Denn wir reden heute sehr viel über Abenteuer. Bis hin zu abenteuerlichen Dummheiten, die Politiker häufiger befällt, wenn sie sich zum politischen Nichtthema Tourismus äußern.
Sagen Sie mal, Herr Professor.
Boy. Hallo, mein lieber Karl auf Lanzarote. Na, was machen die Ägypten-Flüchtlinge bei dir? Gibt es schon Kämpfe von traumatisierten Umgebuchten um die besten Plätze am Meer?
Also ehrlich gesagt hätte ich nicht geglaubt, dass auf Lanzarote der Andrang so groß ist im Moment, wie er tatsächlich ist. Und wenn ich mich so täglich umschaue hier, bin ich mir nicht sicher, ob jeder der Anwesenden schon gemerkt hat, dass er nicht nur Ghada oder Sharm el-Sheikh ist, wenn ich dann nur mal so meine Rückschlüsse von dem ein oder anderen Benehmen ziehe.
Okay, du würdest also sagen, also Lanzarote-Urlauber ist generell etwas wohlerzogener.
Logisch.
Sonst wärst du natürlich auch nicht da. Na gut, der Spuk wird ja auch bald vorbei sein. In gut einer Woche geht es ja wieder los mit den Charterverbindungen.
Ja, das finde ich prima. Allerdings jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Denn je länger eine Sperrzeit, desto länger dauert es auch, bis eine Destination wieder so richtig in die Gänge kommt. Aber wenn ich sehe, wie groß allein hier in Lanzarote schon der Andrang im Moment ist, dann kann man sich vorstellen, wie viel Buchungen den Ägyptern jetzt im Moment schon dauerhaft verloren ging.
Gerade jetzt auch zur Zeit, wo eigentlich die Hauptsaison ist, weil im Sommer kann man es ja dann nicht aushalten und so heiß ist es. Und dazu passt ja eigentlich auch ganz gut, wie sehr sich jetzt hier die Touristik-Fachleute, und das bitte ich in Anführungszeichen zu hören, der Parteien gerade in der Zeitschrift Die Zeit erblödet haben. Alle würden auch jetzt noch einen Urlaub am Roten Meer stornieren. CDU-Mortler sorgt sich um das niedrige Niveau auf den Flughäfen. Sie meinte die Flughäfen, nicht das eigene, falls doch wieder evakuiert werden müsse. SPD-Hacker hat sich zwar letztes Jahr sicher gefühlt, aber jetzt doch lieber nicht. FDP-Meyerhofer, der mag keine Militärkonvois außerhalb der Touristenzonen. Grünen Tressel, sei seine Gesundheit und sein Leben einfach zu wichtig. Und der linke Seifert denkt, dass man als Tourist noch ungeschützter sein wird als die Einheimischen, weil man ja die Sprache nicht versteht.
Also ich bedanke mich bei dir, dass du die Vertreter aller Parteien aufgezählt hast. Das zeigt doch, dass Dummheit fraktionsübergreifend sein kann. Also insbesondere ein gewisser Herr Bremig, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Sachsen, Elektrohandwerksmeister und deshalb besonders befähigt, Vorsitzender des Tourismusausschusses zu sein.
Wir hatten ja mal einen Bäckermeister, der war sogar noch höher.
Ja klar, das ist so in etwa gleiches Niveau. Das sind scheinbar die Qualifikationsmerkmale. Und er meinte, Touristen müssten mehr Moral zeigen bei ihrer Entscheidung, wohin sie in Urlaub reisen. Ich meine, das soll man bei seinen Politkollegen nachsehen, wohin die ihre Reisen machen. Mubarak war die ganzen letzten Jahre wichtiger Partner, China ganz wichtiger Partner und selbst bis heute kein böses Wort über einen gewissen Herrn Gaddafi.
Mhm. Und wir haben es ja alle geahnt, Ägypten ist an allem schuld. Die Zahl der Hai-Attacken ist 2010 um 25% gestiegen. Wow, 25%. Okay, in richtigen Zahlen von 63 auf 9. Weltweit. Der Mensch hat sich natürlich auch schon gerecht, denn in dieser Meldung lese ich auch, bis zu 70 Millionen Haie werden jedes Jahr von Fangflotten gekillt, weil sie versehentlich im Netz landeten oder weil der Bedarf an Haifischflossensuppe gerade mal wieder da war.
Also das sieht man wieder, der Mensch ist in der Tat das schlimmste Raubtier. Und man muss ja dann hier die Frage stellen, wer greift hier wohl in wessen Hemisphäre ein? Oder umgekehrt formuliert, war ein Hai schon mal auf Land, um einen Menschen zu töten? Oder ist es nicht vielmehr umgekehrt? Aber abgesehen davon, um einen schon mehrfach veröffentlichten Vergleich zu zitieren, also dieser Satz stammt nicht mir, ist ein Zitat, ne? Wir wollen ja sehr genau sein, wenn wir Sätze verwenden, sind angeblich 10-mal so viele Menschen von Kokosnüssen erschlagen worden, als von einem Hai gefressen. Und ich denke, dass die Anzahl der Menschen, die wegen ihrer eigenen Dummheit gestorben sind, circa 100-mal größer sein.
Ja, wenn unseren Fachpolitikern, wie komme ich jetzt gerade da drauf, schon Ägypten zu gefährlich bleibt, was sollen die Urlauber erst mit diesem Angebot anfangen? In der Schweiz gibt es einen Veranstalter mit dem bezeichnenden Namen Babel Travel, der Touristen in die gefährlichsten Zonen der Welt bringen mag. Afghanistan, Irak, Somalia, da freut sich doch die Reiseversicherung und das Auswärtige Amt.
Also ich erinnere mich, dass in Deutschland mal jemand seinen Reiseveranstalter verklagt hat, weil er bei seiner Abenteuerreise, die war so als Abenteuerreisen beschrieben, die Urlaubstour, zu keinem Zeitpunkt in echter Lebensgefahr gewesen war. Aber der Richter hat ihn voll auflaufen lassen und meinte wohl nur der umgekehrte Fall. Also, dass der Urlauber tatsächlich in Lebensgefahr war, könnte eventuell strafbar sein. Das ist auch kein Scherz, ist tatsächlich so passiert. Also, naja, TUI Travel macht jetzt ja auch einen Joint Venture mit einem australischen Veranstalter für Abenteuerreisen. Mhm. Allerdings hat mich hier die Meldung als solche, dass man da einen Joint Venture macht, nicht überrascht. Nur die genannte angestrebte Einsparsumme in Höhe eines zweistelligen Millionenbetrages, den halte ich für sehr abenteuerlich. Na,
also, ich kann mir nicht vorstellen, dass TUI-Reisende jetzt unbedingt Abenteuer in Australien erleben wollen. Aber wo du gerade Australien erwähnt hast, letztes Jahr noch als beste PR-Kampagne gekürt, die Castingshow Traumjob des Lebens, ein Jahr im Endeffekt nichts tun an einem Traumstrand in Queensland. Du, die Australier, die suchen schon wieder, allerdings dieses Mal Freiwillige unter den Urlaubern, die beim Aufräumen helfen.
Also diese Nummer wird total in die Hose gehen. Alle diese Mitarbeitreisen lesen sich toll. Die haben auch eine hohe Medienwirksamkeit und auch viele potenzielle Interessenten. Aber die halten nach aller tatsächlicher Erfahrung nur ganz wenige Tage durch. Entweder sie stecken dann ganz auf, weil sie keine Lust mehr haben, oder sie wollen einen täglich immer höheren Freizeitanteil. Also diese Reisen kann man in der Praxis total vergessen.
Ich hatte ja auch letztens ein Interview mit STA Travel. Da haben die auch gesagt, die machen ja auch solche Volontierreisen, dass sie froh sind, wenn sie 200 Buchungen im Jahr haben, die sowas machen. Ja. Ein bisschen mau diese Woche mit touristischen Meldungen. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber angeblich sollen Wissenschaftler entdeckt haben, dass dressierte Mäuse in Gepäckscannern Rauschgift und Sprengstoff viel sicherer entdeckt haben als millionenteure Technik. Mal schauen, wann es soweit ist, dass sie dir am Flughafen eine weiße Maus in den Hemdausschnitt plumpsen lassen und ein bisschen rumsucht.
Also, ob jetzt da eine weiße Maus durch meine Hose saust oder ob mir da ein Sicherheitsbeamter in Schritt greift, das ist ja wohl das Gleiche. Ich denke jetzt nur auch umgekehrt, vielleicht eine Maus zu verwenden, um, wenn die da kein Problem haben mit Sprengstoff, um die als Transporteur von Sprengstoff zu verwenden. Das wäre doch auch interessant. Und wenn dann so eine Maus noch so süß guckt wie das Opossum Heidi und wenn ich dann sagen würde, das kann auch keine Strahlen vertragen, dann glaube ich, komme ich ohne jede Kontrolle durch die Sicherheitskontrolle am Flughafen.
Du hast ja Ideen, aber die Frage ist ja, wenn jetzt nehmen wir die Kontrollmäuse, die jetzt im Scanner sind, wenn die in so einem Fall hätten wahrscheinlich versagt. Als nämlich ein Passagier in Bangkok jetzt auch gerade eine Meldung dieser Woche mit über 100 lebenden Schildkröten, Dutzenden Schlangen und 18 Giftspinnen einchecken wollte. Ich meine, das wäre ja im Scanner zu einer Begegnung der unheimlichen Art ausgeartet und danach hätte es wahrscheinlich lange Zeit überhaupt nicht mehr gepiepst.
Also, es ist unglaublich, was die Urlauber da mitschleppen. Und ich meine, nicht nur, dass sie da ausgestopfte Tieren da mitbringen, aber an lebenden Tieren und unter welchen Umständen die da in den Koffer gepackt werden, das ist wirklich schlimm. Aber ganz ehrlich gesagt, da hätte ich also nicht der Hintermann sein wollen in der Stadt.
Ich gehe aber davon aus, dass es kein Urlauber war, sondern irgendein Mensch, der sich nur die Zollgebühren und Einreisegebühren und Sonstiges sparen wollte für seinen Mini-Zoo, den er da dabei hatte. Aber apropos Tiere auf Reisen, eine Ratte an Bord hat es jetzt auch fertiggebracht, wozu es bei der berüchtigten Ryanair ja sonst etlicher renitenter Passagiere bedürfte. Ein Startabbruch, Maschine stillgelegt, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die Passagiere in Alaska so sensibel sind, schließlich die können auch unerschrocken eine Sarah Palin ertragen.
Also allein das ist schon der Beweis, dass das unerschrockene Passagiere sind. Nee, ich glaube was ganz anderes. Es war ja die Alaska Airline und ich bin sicher, das Ganze war nur ein typischer Trick, um einen schlecht ausgelasteten Flug nicht durchführen zu müssen.
Okay. Naja, sie wollen die Maschine ja angeblich jetzt am Boden sogar lassen und feststellen, also erst wenn die Kammerjäger durch sind, dann darf wieder eingestiegen werden. Also.
Die sollten dann mal einen Elektromeister anschließend durchführen, ob alle Kabel noch in Ordnung sind.
Das denke ich wahrscheinlich noch viel wichtiger.
Vielleicht Herr Bremig kann vielleicht hinfliegen.
Oh ja, genau. Ja, Bremig nach Alaska, das war doch mal.
Genau,
das haben Sie das, die haben doch damals den Strauß auch noch irgendwie das zum Ananaszüchten nach Alaska wegschicken wollen. Ach ja. Ich überlege mir, vielleicht fliege ich nächste Woche nach Ägypten. Ich hatte schon mal so ein Erlebnis während des ersten Golfkriegs, allein zu sein an den Pyramiden, einen Tee zu trinken im Angesicht der Sphinx. Keine Touristen, einfach unbezahlbar und auch für Millionäre ja sonst nicht zu erreichen.
Also echt beneidenswert, würde ich eigentlich auch gerne machen, aber ich war schon so oft in Ägypten und im Unterschied zu dir, mir werden irgendwie die nicht anwesenden Touristen fehlen. Okay. Aber zum Schluss noch ein kleiner Hinweis, wenn du danach deinen Reisebericht schreibst, bitte nicht im Reiseführer abschreiben und solltest du doch abschreiben, bitte nur mit Quellenangaben.
Okay, ich hatte mir auch schon mal überlegt, ob ich nicht einfach immer etwas unleserlich unterschreibe, dann wird dann aus Drensek Dr. Ensek und ich kann ja immer behaupten, es war nur ein Versehen und bis zur Klärung werde ich natürlich vorläufig auf den Doktortitel verzichten, aber ich betone, nur vorläufig. Ich wünsche dir noch einen schönen Urlaub, mein Lieber.
Ja, okay, dann wünsche ich dir eine gute Reise, wenn es klappen sollte.
Okay, wenn ich reise, hören wir uns nicht, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Okay.
Bis dann,
alles
ciao, ciao.
Ciao.
Ich habe es eben ja schon im Gespräch mit Karl Born angedeutet, ich überlege gerade ernsthaft, ob ich es mir trotz ellenlanger To-Do-Liste und trotz der immensen ITB-Vorbereitungen zeitlich leisten kann, eine Woche in Ägypten unterwegs zu sein mit dem ersten Charter kommenden Samstag. Dann könnte ich Ihnen kurz vor der ITB ein taufrisches Update geben, wie gefährlich Ägypten denn tatsächlich ist am Roten Meer und in Kairo. Nun, Sie werden es beim nächsten Newsletter für die nächste Sendung merken. Schön, dass Sie heute dabei waren, wo und wann immer Sie uns auch hören.
Was mit Reisen? Sie hörten das erste Reiseradio für Profis im Internet. Eine Produktion von Jürgen Drensek für die Vereinigung Deutscher Reisejournalisten, VDRJ. Besuchen Sie uns auf www.reiseradio.org. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Themen der Sendung. Übrigens, Reiseradio lässt sich ganz leicht als Podcast abonnieren. Dann hören wir uns sicher wieder, wenn Sie mögen, bei unserer nächsten kleinen Sendung, wann und wo immer Sie wollen. Ach ja, nur der guten Ordnung halber, hören gerne, aber nichts anfassen. Das hat was mit unseren Rechten zu tun. Schöne Reise.